Johannes 13, Abvers 21, hört das Wort Gottes. Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Und er bezeugte und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Einer von seinen Jüngern aber, den Jesus liebte, hatte bei Tisch seinen Platz an der Seite Jesu. Diesem winkt nun Simon Petrus, dass er erforschen solle, wer es sei, von dem er rede. Da lehnte sich jener an die Brust Jesu und spricht zu ihm: Herr, wer ist's? Jesus antwortete: Der ist, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde. Und er tauchte den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn, da sprach Jesus zu ihm: Was du tun willst, das tue bald. Es verstand aber keiner von denen, die zu Tisch saßen, wozu er ihm dies gesagt hat, dies sagte. Denn etliche meinten, weil Judas den Beutel hatte, sagte Jesus zu ihm: Kaufe, was wir zum Fest benötigen, oder er solle den Armen etwas geben. Als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Lasst uns beten. Ewiger Vater, dein Wort ist Wahrheit. Und wir bitten mit deinem Sohn Jesus Christus, heilige uns in deiner Wahrheit. Herr, schenk uns deinen Geist, damit wir dein Wort verstehen. Und schenk uns deinen Geist, damit dein Wort, deine Wahrheit unser Leben verändert. In Jesu Namen. Amen. Wir sind mitten in dem letzten Mal, was Jesus mit seinen Jüngern hat, bevor er gekreuzigt wird. Es ist vielleicht schon das Passamal, es ist vielleicht das Vormal, wir wissen nicht genau, was es ist, aber es spielt sich alles um das Passafest rum. Und wir haben letzte Woche gesehen, dass Jesus schon angefangen hat, die Jünger auf das vorzubereiten, was kommt. Jesus hat gesagt: Doch muss die Schrift erfüllt werden, der mit mir das Brot isst, hat seine Verse gegen mich erhoben. Und mit diesem Psalmzitat, Psalm 41, Vers 10, deutet Jesus an, dass einer seiner Freunde, einer seiner Ängsten, der mit ihm das Brot isst, ihn verraten wird. Und er hat dies getan, wir haben es gesehen, um seine Jünger darauf vorzubereiten. Jesus sagt: Ich sage es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht, dass ich es bin. Und jetzt kommen wir zu dem Abschnitt, wo Jesus wirklich offenbart, wer es ist. Nicht nur es vage andeutet, dass es einer der Jünger ist, sondern Jesus deutet jetzt nicht nur an, sondern sagt frei heraus, wer der Verräter ist. Wir wollen diesen Abschnitt aus drei Perspektiven betrachten. Drei Personen bzw. Personengruppen. Wir wollen die Perspektive Jesu betrachten. Wir wollen die Perspektive Judas betrachten oder die Person Judas und dann die restlichen Jünger, die anwesend waren. Also Jesus. Interessant, wie Jesus hier eingeleitet wird. Er sagte im Vers 20 noch: Wer aber mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Und dann sagt Johannes: Als Jesus dies gesagt hatte, wurde er im Geist erschüttert. Wir würden vielleicht sagen, er wurde traurig. Jesus wusste, was passiert. Jesus wusste, was geschehen wird. Jesus wusste, wer die Person ist. Dieser ganze Abschnitt zeigt uns eine Sache: Jesus ist in Kontrolle. Jesus hat die Kontrolle über die gesamte Situation. Und wir haben dieses schon öfter gesehen im Johannesevangelium. Erinnert euch daran, als Jesus nach Jerusalem einzieht und die Pharisäer ihn nicht ergreifen konnten, weil Jesus den Zeitpunkt festgelegt hat, an dem er ergriffen wird, um verurteilt zu werden. Und obwohl Jesus wusste, was geschieht, obwohl Jesus wahrscheinlich eine Perspektive hatte, die über den Tod und über die Grablegung hinausging, so bis zur Auferstehung und der Himmelfahrt, trotzdem lesen wir, dass er im Geist erschüttert wurde. Und wir würden vielleicht traurig sagen, aber ich glaube, traurig trifft das, was hier geschieht, nicht wirklich. Jesus wurde erschüttert und die Wortwahl ist bewusst gewählt. Es ist ein Aufrütteln, ein emotionales Erschüttern, eine Traurigkeit, die nicht so ist wie, ah, wir sind traurig, weil Deutschland gegen Polen nur 0-0 gespielt hat. Oder wir sind traurig, weil wir eine schlechte Note geschrieben haben. Es ist etwas, was tief geht. Vielleicht annähernd, wenn wir Familienmitglieder verlieren oder wenn sich beste Freunde auf einmal gegen einen wenden, weil genau das ist geschehen. Jesus ist hier nicht erschüttert, weil er weiß, dass er am Kreuz sterben wird. Der Kontext, würde ich sagen, schlägt uns vor, dass Jesus erschüttert ist, zutiefst traurig ist, weil er weiß, dass einer seiner engsten Freunde ihn verraten wird. Und obwohl Jesus wusste, wer Judas ist, obwohl wir immer wieder Kommentare in den Evangelien lesen, dass Jesus genau wusste, wie Judas denkt und wozu Judas bestimmt war, hat Jesus Judas nie anders behandelt als den Rest der Jünger. Er hat ihn genauso als Freund und Jünger behandelt und gelehrt und gepredigt wie Petrus und Johannes und Andreas und all die anderen Jünger. Und deshalb ist Jesus erschüttert. Und ich finde es interessant, denn obwohl wir hier lesen, dass Jesus die Kontrolle über die gesamte Situation hält, wird uns Jesus nicht als der Superman dargestellt, wie wir ihn uns oft vorstellen. Er wird uns nicht als der unannahbare, antastbare Gott dargestellt. Und obwohl Christus Gott ist in seiner ganzen Gottheit und seine Gottheit niemals verloren hat, sehen wir hier den Mensch Jesus Christus. Der wusste, was geschieht, der wusste, was auf ihn zukommt und das hat ihn erschüttert. Und wir müssen aufpassen, dass wir niemals beides voneinander trennen, dass wir niemals sagen, das ist Gott und das ist der Mensch. Sondern es ist immer der Gottmensch, der allmächtige Gott, der zugleich einen menschlichen Körper, eine menschliche Gestalt angenommen hat, der einen menschlichen Leib hat. Es ist der Mensch, der 3 Jahre lang eine Beziehung zu seinen Jüngern aufgebaut hat, der all seine Zeit und Mühen und Kosten in seine Jünger investiert hat, um sie zu lehren und zu belehren. Später, wenn Petrus Jesus verraten wird, und wir werden ein paar Wochen darauf kommen, dann sehen wir, wie Jesus das mitbekommt und sich zu Petrus umdreht, weil Petrus ihm nicht egal war. Jesus hat seine Jünger geliebt und deshalb ist er auf einmal so erschüttert. Und er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Und Jesus hat im Prinzip das schon mehrmals gesagt zu diesem Zeitpunkt. Aber es wirkt fast so, dass jetzt, genau jetzt, scheint es Jesus wirklich bewusst zu werden, was passiert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus Schule und Studium. Man hat eine Klausur, eine Prüfung, die ansteht und man weiß das Wochen vor im Voraus und man lernt im Idealfall täglich. Man bereitet sich auf die Prüfung vor, aber an dem Tag, wo die Prüfung ist, wenn man morgens aufwacht, weiß man, es ist was anderes. Und selbst wenn es nur in der 5. Klasse eine Matheprüfung war. Dieses Gefühl hat man jedes Mal, wenn man eine Prüfung hat. Weil man plötzlich weiß, obwohl man wusste, heute ist die Prüfung, plötzlich weiß man, heute ist die Prüfung. Und so ähnlich hat man den Eindruck, ging es Jesus jetzt auf einmal. Obwohl er genau wusste, was passiert, ist ihm es jetzt besonders bewusst geworden. Nämlich, dass ihn einer seiner Freunde verraten muss. Und ihm ist bewusst gewesen, wer es sein wird. Und wir sehen das, die Jünger fragen sich, und wir kommen gleich darauf zurück, wer ist es denn, wer ist es denn? Und Jesus gibt eine klare Antwort, er sagt, der ist, dem ich den eingetauchten Bissen geben werde, und er tauchte den Bissen ein und gibt ihn dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot. Ich weiß nicht, wie vertraut ihr mit dem Bericht in den anderen Evangelien sind. Die anderen Evangelien berichten, dass Jesus sagt, der mit mir von dem Brot isst. Und es bleibt etwas offen. Aber Jesus hat eigentlich, wie Johannes uns berichtet, ziemlich genau gewusst, wer ihn verraten wird. Und hat ihm ziemlich genau gewusst, wem er den Bissen geben wird. Und wir sehen dann, dass er den Bissen nimmt und Judas in den Mund steckt fast. Jesus hat nicht nur gewusst, dass einer der Zwölf ihn verraten wird. Jesus wusste genau, wer ihn verraten wird. Jesus war sich dessen bewusst und trotzdem behält Jesus die Kontrolle. Ich weiß nicht, ob ihr euch jemals die Frage gestellt habt, wir hatten während des Studiums die ganzen Parallelstellen alle mal durchgelesen, weil man uns interessiert hatte, ob Judas beim Einsetzen des Abendmahls dabei war. Wir haben hier die Antwort, dass Judas nicht dabei war, als Jesus am Ende das Abendmahl eingesetzt hat. Aber die Frage, die mir immer hängen geblieben ist, warum ist Judas nicht früher losgegangen? Judas hatte so viele Möglichkeiten, Jesus zu verraten. Und er hatte den Plan schon früher gehabt. Judas hätte, als Jesus nach Jerusalem eingezogen ist, genug Möglichkeiten gehabt. Keiner der zwölf Jünger hätte ihn vermisst, wenn er mal kurz weggegangen wäre und einen Deal gemacht hätte mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten. Judas hatte alle Möglichkeiten. Judas kannte Jesu Gewohnheiten in- und auswendig. Sie sind jedes Jahr zur gleichen Zeit, zu den gleichen Festen nach Jerusalem gereist. Und Jesus hat jedes Jahr die gleichen Stätten zur gleichen Zeit aufgesucht. Jesus hatte seinen festen Ort, wo er gebetet hat. Er hatte seine festen Orte, wo er mit den Jüngern gegessen hat. Und Judas hätte immer wieder die Möglichkeit gehabt. Warum ist Judas nicht früher zu den Pharisäern gegangen? Wir finden die Antwort im Text, weil es Jesus nicht zugelassen hat. Jesus, der Herr und Meister, nimmt den Bissen, taucht ihn ein. Wir wissen nicht genau, was es war, aber es war wahrscheinlich eine dieser Dips, Soßen, die zum Passafest zubereitet worden waren. Wahrscheinlich was Bitteres, was die Symbolik des Verrats noch mehr verdeutlicht. Und er taucht den Bissen ein und gibt den Judas. Und dann heißt es, und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn. Und die ganze Erzählung wirkt so, als ob Jesus bestimmt hätte, wann der Satan in Judas fährt, wann der Satan Judas dazu verleitet, Jesus zu verraten. Man könnte sich fast bildlich vorstellen, dass Jesus sogar den Bissen Judas in den Mund legt und somit fast schon bildlich, wenn man will, den Teufel in den Mund legt. Jesus hat bestimmt, wann Satan von Judas Besitz ergreift. Jesus ist derjenige, der in Kontrolle geblieben ist. Und das ist was wir festhalten müssen und was wichtig ist zu verstehen. Jesus ist nicht einfach nur ein Mensch gewesen mit übernatürlichen Kräften, der letzten Endes trotzdem dem Schicksal unterlegen war. Jesus war von Anfang an und ist bis jetzt der Gottmensch, der ewiger König ist. Und der herrscht und regiert. Und ohne ihn bleibt nichts. Paulus sagt später im Kolosserbrief, dass Christus derjenige ist, der alles erhält. Und Christus hat zu seiner Zeit, als er auf Erden gewandelt hat, alles kontrolliert. Selbst seinen eigenen Tod, selbst den Verrat seines eigenen Jüngers hat er kontrolliert. Und das sollte uns Trost geben. Es sollte uns Trost geben zu wissen, dass Jesus selbst in seiner dunkelsten Stunde, in den schlimmsten Zeiten, die er auf Erden hatte, immer noch die Kontrolle besessen hat. Und wir sehen das später, wenn Jesus im Garten Gethsemane festgenommen wird, spricht er nur, ich bin's, und alle Soldaten, die ihn festnehmen wollen, fallen um. Hunderte von Soldaten, die aufgetrieben worden sind, um ihn festzunehmen, fallen um, weil Jesus ein Wort spricht, weil Jesus die Macht hat und die Kontrolle hat. Als Petrus einen der Soldaten das Ohr abschlägt, sagt Jesus, glaubst du nicht, ich könnte mit einem Wort Hunderte von Engeln herbestellen, die mich beschützen? Jesus hat die Kontrolle behalten in seiner tiefsten Stunde. Und Jesus, wie viel mehr, hatte die Kontrolle über alles im Leben und im Sterben, jetzt, wo er verherrlicht sitzt, zur Rechten Gottes. Und das ist unser Erlöser, das ist unser Messias, das ist derjenige, der nicht nur für unsere Sünden gestorben ist, sondern der für uns eintritt zur Rechten Gottes. Und auf ihn müssen wir all unser Vertrauen werfen und nicht auf Menschen. Jesus ist derjenige, der alles kontrolliert und der hier beim letzten Abendmahl bestimmt hat, wann Judas ihn verrät. Das bringt uns zur zweiten Person, die wir betrachten wollen, nämlich Judas selbst. Und es ist interessant, obwohl es um den Verräter geht, wird Judas ziemlich kurz beschrieben. Wir wollen es auch nicht lange mit Judas aufhalten. Aber es ist interessant, wie Judas beschrieben wird. Judas ist der Verräter, den Jesus bestimmt hat, den Gott bestimmt hat, den der Teufel ergriffen hat, der das Stück Brot nimmt und isst. Judas wird fast schon passiv beschrieben in diesem ganzen Abschnitt. Ich meine, Judas hätte das Brot auch ablehnen können, weil er wusste, was damit verbunden war. Und trotzdem nimmt er das Brot und isst es. Judas wird im gesamten Evangelium immer als der beschrieben, der eigentlich nicht zu den 12 Jüngern passt. Erinnert euch daran, als Jesus in Bethanien sitzt und Maria ihm die Füße wäscht und salbt mit kostbarem Öl, ist Judas derjenige, der sagt, warum vergoldet sie das Salböl? Und er ist nicht um das Geld oder um die Armen besorgt, sondern er ist um seinen Wohlstand besorgt. Johannes gibt uns extra einen Kommentar, dass er sagt, denn er hatte den Kassel der Jünger. Judas war derjenige, der von Anfang an immer auf sein Wohl geschaut hat. Und Judas war wahrscheinlich derjenige, der schon längst den Plan hatte, Jesus zu verraten. Wir sehen es am Anfang von Kapitel 13 in Vers 2. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Judas wollte Jesus sowieso verraten. Und obwohl wir sehen, dass Jesus denjenigen bestimmt, der ihn verrät und den Zeitpunkt bestimmt, dürfen wir niemals vergessen, dass Judas selbst derjenige war, der Jesus verraten wollte. Judas selbst hat die Sünde gewählt und hat den falschen Weg gewählt. Und dann sagt Jesus zu Judas, was du tun willst, das tue bald. Und der Kontext oder der Versbau könnte fast andeuten, dass Jesus das zu Satan sagt. Also es heißt ja, und nach dem Bissen, da fuhr der Satan in ihn, da spricht Jesus zu ihm. Und man kann die Frage stellen, bezieht sich das ihm auf Satan oder auf Judas? Aber der Kontext zeigt dann, dass es um Judas ging. Weil die Jünger da das ganz klar so gesehen haben und verstanden haben, dass Jesus zu Judas gesprochen hat. Und Jesus sagt zu Judas, was du tun musst, das tue bald. Und dann endet unser Abschnitt mit, als nun jener den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Und es ist interessant, dass Johannes es so beschreibt. Und Johannes beschreibt es nicht aus Zufall, dass es Nacht war. Jeder wusste, dass zu diesem Zeitpunkt Nacht war. Jeder der ursprünglichen Leser wusste, das Passafest hat spät angefangen und jetzt muss es draußen dunkel gewesen sein und es war Nacht. Johannes benutzt es, um was deutlich zu machen, dass nämlich Judas die Gemeinschaft Jesu verlässt, um sich in die Dunkelheit zu begeben. Und Johannes benutzt Dunkelheit und Licht immer als Dunkelheit ist Sündlosigkeit, Gottlosigkeit und das Licht ist Christus und die Erlösung und die Vergebung der Sünden. Und Judas wählt lieber die Dunkelheit und die Gottlosigkeit und das Entferntsein von Christus, als das Licht der Welt und die Gemeinschaft der Heiligen. Und das ist letzten Endes die Option, die wir im Leben haben. Entweder wir wählen Christus und das Licht und die Gemeinschaft der Heiligen und stellen uns trotz unserer Sündhaftigkeit in das Licht Christi, oder wir wählen die Gottlosigkeit und die Dunkelheit und das Getrenntsein vom Christus, was letzten Endes ewiger Tod und Verdammnis bedeutet. Das sind die Optionen, die uns das Wort Gottes gibt. Wir brauchen den Text nicht lesen und denken, ja, es war klar, Judas hatte keine andere Wahl. Es stimmt, Judas war der bestimmte Verräter. Aber die Jünger, als sie die Worte Jesu hörten, waren alle erst einmal etwas vorsichtig. Achtet darauf, wenn wir jetzt die Jünger betrachten. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Da sahen die Jünger einander an und wussten nicht, von wem er redete. Wenn wir die Paralleltexte lesen, dann heißt es sogar, dass die Jünger einer nach dem anderen Jesus fragte, wer ist es? Und in einem Text heißt es sogar, dass jeder der Jünger sich fragte, bin ich derjenige, der Jesus verraten wird? Die Jünger wussten, dass sie dazu in der Lage gewesen wären, Jesus zu verraten. Die Jünger wussten, dass sie nicht die Superheiligen sind, die sündlos mit Jesus umhergeeilt sind und die perfekt waren. Die Jünger hat diese Aussage ins Herz getroffen. Als Jesus gesagt hat, einer von euch wird mich verraten, haben die Jünger nicht gedacht, ah nein, wie kann nur einer von uns ihn verraten? Die Jünger haben sich gedacht, bin ich eventuell derjenige, der so eine große Sünde begeht und Jesus den Pharisäern ausliefert? Ich denke, an den Jüngern finden wir die Reaktion, die wir haben sollen. Wir neigen oft dazu, mit der Reaktion zu leben, es ist bestimmt der andere. Also wenn es um Sünden geht, dann bin ich mir ziemlich sicher, der hat mehr Dreck am Stecken als ich. Und die Person, die habe ich schon mal gesehen, wie sie dies und das gemacht hat. Wir sind niemals die Leute, die fragen wie die Jünger, aber bin ich derjenige, der gegen dich sündigt? Und das ist eigentlich die Frage, die wir uns als Jünger Jesu Christi täglich stellen sollen. Und das ist die Frage, die so sehr auf den Herzen der Jünger brannte, dass Petrus, wahrscheinlich der Führer der Jünger damals, zu dem, der an der Brust Jesu lag, Johannes, der das Evangelium geschrieben hat, dass er ihm das Signal gab, komm, frag nach, wir müssen wissen, wer Jesus verrät, wir müssen wissen, ob ich es bin. Und Johannes stellt Jesus die Frage, Herr, wer ist's? Und dann kommt die Antwort, die wir schon betrachtet haben. Und ich denke, wir sollten heute die Möglichkeit nutzen, bevor wir das Abendmahl zu uns nehmen, uns zu prüfen und zu prüfen, ob unsere einzige Hoffnung, unser einziger Trost Jesus Christus ist und nicht wir selbst. Und ob das, was wir gewählt haben, die Gemeinschaft mit Christus und seinen Heiligen ist, die Gemeinschaft des Lichts, oder ob die Gemeinschaft, die wir in unserem Leben gewählt haben, die Gemeinschaft in Dunkelheit, in Abgeschiedenheit, in Entfernung von Christus ist. Ich denke, letzten Endes ist es genau das, was uns dieser Text aufzeigt. Der Text zeigt uns nicht auf, dass die Jünger bessere Jünger waren als Judas. Der Text zeigt uns nur, dass die Jünger das bessere Teil erwählt haben. Und als sie das gehört haben, zu ihrem Herrn und Meister gerannt sind, um sicher zu gehen, dass sie auf der sicheren Seite sind. Genau das müssen wir tun. Wir müssen sicher gehen, dass wir auf der sicheren Seite sind. Amen.